Das waren die 10 Gebote. Hat vielleicht der ein oder andere erkannt. Vielleicht war aber auch der ein oder andere hier ein bisschen überrascht, wie lang die sind und was da noch so alles drin steht. Also da sind ja auch so ein paar Formulierungen, da muss man ein bisschen schlucken. Ne? Also nicht nur ob der Länge, sondern auch irgendwelche Bestrafungen bis ins 3. und 4. Glied und die Kinder und so weiter und so fort. Ganz schön krasser Text. So. Wenn du an die Bibel denkst, welche Geschichte fällt dir als erstes ein? Das habe ich die Konfis letztens gefragt, beziehungsweise ich habe sie gefragt, welche Geschichte kennt ihr überhaupt? Und das ist immer eine ganz spannende Frage, denn die zeigt, wie wichtig Kinderbibeln sind und wie prägend die sind und so weiter. Und es ist tatsächlich ganz spannend zu sehen, was in unseren Köpfen drinsteckt, wenn wir an die Bibel denken. Und ganz klassisch kam zumindest bei meinen Konfis Ostern und Weihnachten die Jona-Geschichte. Das ist ein typisches, also in der Bibel ja nur ein ganz kleines Buch, aber in Kinderbibeln sehr groß. Und dann kamen auch schon die 10 Gebote. Die 10 Gebote sind, glaube ich, einer der bekanntesten Texte der Bibel, wenngleich nicht in der Form, wie wir sie gerade gehört haben, sondern eher in so einer etwas gerafften Form. Die 10 Gebote sind so wichtig, weil sie für die ganze Geschichte des Volkes Israel sehr wichtig sind, aber sie sind auch ganz einfach bekannt, weil es 10 sind. Also, dass man mal so 10 Finger, 10 Gebote abzählen kann, das ist ja eine schöne Aufzählung. Hat auch sicher seinen Grund. Kann man schön auswendig lernen, der eine oder andere denkt vielleicht an seine Konfirmandenzeit zurück oder an den kleinen Katechismus von Martin Luther. Und genauso hat es natürlich auch durch die Zeit des Alten Testamentes stattgefunden. Also, das Volk Israel, die haben die natürlich alle auswendig gelernt und 10 Finger, 10 Gebote bieten sich einfach an. 10 Regeln kann man sich gut merken. Wenn man Leute auf der Straße fragt, dann wird ziemlich schnell klar, die 10 Gebote sind irgendwie wichtig, das weiß jeder. Sie haben irgendwas mit Kirche und Christentum zu tun. Und es sind irgendwie ganz praktische Regeln, die kann irgendwie jeder nachvollziehen. Nicht töten, nicht stehlen und so weiter, finden wir gut. Das würde ich sagen, ist so eine Art Konsens, den es gibt. Allgemeinbildung vielleicht. Und ich will nicht sagen, dass das alles falsch ist. Ich will zumindest sagen, dass das Thema wesentlich komplexer ist als das. Also ich glaube, ja, diese 10 Gebote sind in der Kirche wichtig. Sie sind auch wichtig für das Christentum, aber zuerst einmal sind das gar nicht unsere Gebote, sondern es sind Gebote, die Gott dem Volk Israel gibt. Und zwar in einer ganz bestimmten Situation. Kurzer Zeitsprung. Gott und Mose haben gerade Israel aus Ägypten geführt. Das Volk war da versklavt gewesen, also mussten bitterhart arbeiten, aber jetzt waren sie frei. Und jetzt kommen sie zum Berg Sinai und schließen einen Bund mit Gott. Du sollst unser Gott sein und wir wollen dein Volk sein. Oder vielleicht eher andersrum, ich will euer Gott sein und ihr sollt mein Volk sein. Wir wollen zusammengehören, wir wollen eine Einheit bilden. Wir wollen einen Vertrag miteinander schließen. Und darum geht es bei diesem Bundschluss. Das ist ein bisschen wie bei so einer Eheschließung mit so einem Eheversprechen. Ich will, bla bla bla, ja ich will. Und die Grundlage dafür werden diese 10 Gebote. Das ist der Rahmen. Und darum beginnen diese 10 Gebote auch mit dieser kleinen Vorrede und mit diesen ganz großen Erklärungen zu den 1. Geboten. Wie gesagt, wenn man es jetzt gerade so gehört hat, ein bisschen überraschend ist es meistens, denn meistens wird es irgendwie verkürzt dargestellt. Aber zuerst kommt der Kontext. Ich bin der Herr, dein Gott, der dich aus Ägyptenland, aus der Knechtschaft herausgeführt hat. Das ist ein bisschen wie so eine Überschrift oben drüber, eine Vorstellung. Das wird am Anfang deutlich. Ich bin der Befreier Israels. Da kommt kein Du sollst und nicht diese 10 Gebote, die ich euch gebe, die gelten allen Menschen zu allen Zeiten oder sowas, sondern ich, Gott, bin der Befreier dieses Volkes aus Ägypten. Und dann geht's los. Und das haben Sie wahrscheinlich auch gerade gemerkt, die 1. Gebote werden sehr ausführlich behandelt. Und ich glaube, hier wird dieser Bundescharakter sehr deutlich, damit auch jeder Israelit weiß, worauf er sich einlässt, wenn er am Ende sagt, ja, ich will diesen Bund eingehen. Du sollst keine anderen Götter haben neben mir. Wird erstmal so hingestellt. Das ist ein sehr klares Statement. Vertragsregel. Du sollst dir kein Bild machen, noch irgendein Gleichnis, weder von dem, was oben im Himmel ist, noch dem, was unten auf der Erde ist, noch von dem, was im Wasser ist, oder bete sie nicht an, diene sie nicht und so weiter. Es kommt ein sehr, sehr langer Teil. Dann geht's weiter. Du sollst den Namen des Herrn deines Gottes nicht missbrauchen. Gedenke den des Sabbats. 6 Tage sollst du arbeiten und Werke tun. Gott ist der Schöpfer der Welt. So, das wird da nochmal rekapituliert. Und diese Gebote sind sehr, sehr ausführlich. Weil ich glaube, hier stellt Gott sich einmal vor. Hier wird klargemacht, was es bedeutet, mit diesem Gott hier einen Bund einzugehen. Und danach kommen die ganzen kurzen, knappen, du sollst nicht töten und so weiter. Aber das weiß jede zivilisierte Gesellschaft. Da sind die 10 Gebote jetzt wirklich nicht revolutionär gewesen. Was ich deutlich machen möchte, ist, es geht hier um einen Bund. Diese 2 Steintafeln, wie sie immer dargestellt werden, die Mose vom Berg Sinai herunterträgt, sind Grundlage eines Vertrages zwischen Israel und Gott. Und Gott stellt sich hier drin einmal vor. Ganz ehrlich und auch ziemlich ungeschönt, muss man sagen. Und Israel sagt am Ende, ja, das wollen wir. Du bist der Gott, der uns befreit hat, wir wollen zu dir gehören und wir wollen uns an deine Regeln halten. Für mich drängt sich an dieser Stelle immer die Frage auf, was haben diese Gebote denn mit uns zu tun? Außer, dass wir sie auch immer noch zum großen Teil zumindest für sehr sinnvoll halten. Was sie mit Israel zu tun haben, ist klar. Darum bewahren sie diese Steintafeln am Ende auch in dieser Bundeslade auf, schleppen sie überall mit sich hin. Darum stehen sie am Ende im Allerheiligsten des Tempels. Sie sind das Symbol und die Grundlage für den Bund zwischen Israel und Gott. Nun sind wir aber keine Juden. Und Gott hat uns auch nicht aus Ägypten befreit. Also mich zumindest nicht. Ich weiß nicht, wie es bei Ihnen ist, aber grundsätzlich erstmal nicht. Noch hat Gott mit uns diesen Bund geschlossen. Schon bei der Überschrift sind wir ja schon raus. Ich bin der Herr, dein Gott, der dich aus Ägypten herausgeführt hat. 2 Fragen also. Was können uns diese 10 Gebote heute sagen? Und zweitens, haben sie vielleicht doch noch ein bisschen was mit uns zu tun? Was können uns die 10 Gebote heute sagen? Also diese Frage mal ganz abgesehen davon, dass inhaltlich viele Gebote heute immer noch total Sinn machen. Vielleicht alle. Klauen, töten, das wissen wir alle, das ist nicht so besonders gut. Aber warum den Feiertag heiligen? Bei den Juden ist es nebenbei der Sabbat, also der Samstag, gar nicht der Sonntag. Wie soll man dieses Ehebruchgebot verstehen? Also die Ehe, das muss man nur sagen, hat sich wirklich verändert seit den Zeiten. Damals konnte man auch noch viele Frauen haben und so weiter und so fort. Und wenn man sich die Statistiken anguckt, dann ist das heute eh nicht mehr so ein Ding mit dieser lebenslangen Partnerschaft. Oder noch schwieriger, bitte nicht neidisch sein auf das, was andere haben. Das schafft doch kein Mensch. Also wirklich keiner. Also ich bin dauernd neidisch auf das, was andere haben. Also wozu diese 10 seltsamen Regeln? Warum sind die irgendwie noch wichtig? Ich habe mal von einem Pastor gehört, dass die Gebote uns vor allen Dingen sagen, wer Gott ist. Und dass wir Menschen oft in die falsche Richtung schauen, wenn wir diese Gebote hören. Also wenn da steht, du sollst nicht töten, dann neigen wir dazu, immer so ein bisschen diese Grenze auszutesten. Was bedeutet das eigentlich, nicht töten? Tiere töten, ist das noch okay? Ja, doch, das wird ja auch in der Bibel, kann man auch. Wie sieht es mit Notwehr aus? Notwehr töten, ist das okay? Oder findet Gott das auch nicht gut? Ja, vielleicht auch Todesstrafe? Da gibt es einige Christen, die sehen es so, gerade in Amerika, andere sehen das so. Wie wäre das denn im Krieg? Ich bin ein Soldat, wie soll ich das denn machen? Da gibt es so viele Diskussionen drum, wie dieses Gebot jetzt genau gemeint ist. Und wenn ich auf eine Schnecke trete. Ich glaube, was hilft, ist genau in die andere Richtung zu gucken, zum anderen Pol. Wie weit komme ich von diesem Rand, du sollst nicht töten, weg? Denn in der Mitte, da zeigt sich Gott. Also nicht die Frage, was ist gerade noch erlaubt, sondern andersrum, was finde ich, wenn ich dieses Gebot bis ins Detail verfolge? Ich glaube, dann finden wir einen Schöpfer. Ein Gott des Lebens, Lebendigkeit, das ist auf der anderen Seite vom Töten. Wäre viel spannender, in diese Richtung zu gucken. Was finde ich, wenn ich nicht frage, wie neidisch ist es noch vielleicht in Ordnung? Wie neidisch darf ich sein? Und das ist ja noch in Ordnung. Sondern wenn ich den anderen Pol suche, ich glaube, dann finde ich Geschenke, Mitfreude. Dann finde ich einen Gott, der Gnade schenkt, der Freude am Glück anderer hat. Und vielleicht auch eine Anleitung, freu dich doch mal mit jemandem anderen, anstatt neidisch zu sein. Was finde ich, wenn ich nicht überlege, ob Gartenarbeit am Sonntag noch in Ordnung ist? Also es ist ja eigentlich auch Entspannung für mich. Es ist ja nicht Arbeit, sondern es ist ja Gartenarbeit und so weiter. Sondern wenn ich den anderen Pool suche, dann finde ich einen Gott, der Ruhe gönnt. Dann finde ich vielleicht Frieden. Und so kann man diese 10 Gebote alle durchbuchstabieren. Der reiche Jüngling, den wir eben in der anderen Geschichte gehört haben, in dem Evangeliumstext heute, der war da komplett auf dem falschen Dampfer. Der hat die ganze Zeit hier an der Grenze gesucht. Was muss ich tun, damit ich das ewige Leben bekomme? Ich bin da total strikt und ich halte mich an alle Gesetze. Und Jesus findet da aber doch wieder eine entlarvende Sache. Die steht gar nicht in den 10 Geboten. Er hängt an seinem Reichtum. Er möchte nicht abgeben. Ich glaube, wenn wir laufend überlegen, wie wir fleißig nach Gottes Gebot leben, dann werden wir irgendwann immer an diese Grenze stoßen und irgendwie in so Grauzonen uns bewegen und so weiter. Und es ist nicht besonders befriedigend. Wir werden mit uns selbst und mit anderen verhandeln, ob dieses oder jenes noch in Ordnung ist. Und dann ist das, was Paulus irgendwann später nennt, dann sind wir versklavt vom Gesetz. Dann drehen wir uns die ganze Zeit nur um diese Regeln. Dann sind wir versklavt darin, alles richtig machen zu müssen oder zu wollen. Und das merken auch die Jünger in dieser Geschichte von dem reichen Jüngling. Die sind völlig fassungslos, als Jesus das sagt. Wer soll denn dann überhaupt noch in den Himmel kommen? Wenn wir uns um die Gesetze drehen, wird das gar nichts. Und Jesus sagt dann diesen berühmten Satz, was bei den Menschen unmöglich ist, das ist bei Gott aber möglich. Und Gott ist nicht hier am Rand, sondern vielleicht in der Mitte der Gebote. Gott ist der Befreier aus der Knechtschaft. Und Paulus sagt später auch, Gott ist der Befreier aus der Knechtschaft des Gesetzes. Wenn bei Gott alles möglich ist, sogar diese Gesetze, diese Gebote loszuwerden, dann sollten wir ihn suchen. Und ich glaube, ihn finden wir vor allen Dingen, wenn wir so gucken, wie ich das gerade gezeigt habe, am anderen Pol der Gesetze. Also nicht, dass das nicht zu Gott auch gehört, aber da wird es für uns spannender. Also was können uns die 10 Gebote heute noch sagen? Sie können uns zeigen, wer und wie Gott ist. Ein Gott des Lebens, ein Gott der Mitfreude, ein Gott für andere, ein Gott des Friedens und so weiter. So, zweite Sache, was hat das mit uns eigentlich noch zu tun? Das sind ja nicht unsere Gebote, ich habe das, glaube ich, ziemlich deutlich gemacht. Wir sind nicht das Volk Israel. Aber wir sind in der Taufe und durch Jesus Christus mit hineingenommen. Wir dürfen dazugehören, wir dürfen Gäste sein oder noch besser, wir dürfen Geschwister Israels sein. In Jesus Christus hat Gott gesagt, ja, ich habe dieses eine Volk ausgewählt, aber dabei soll es nicht bleiben. Alle Welt darf, alle Welt soll hinzukommen. Und als Christen glauben wir, dass wir dazugehören, weil wir zu Jesus gehören. In der Taufe sind wir mit ihm verbunden, im Abendmahl wird es uns vergegenwärtigt. Da kommt es in den Einsetzungsworten, kann man mal drauf achten, haben wir nachher auch. Dieser Kelch ist der neue Bund in meinem Blut und so weiter und so fort. Ein neuer Bund, ein neuer Vertrag, wenn man so will, zwischen Gott und Mensch. Geschrieben in Jesu Blut. Und dieser Vertrag lautet, wer zu mir gehört, den werde ich niemals verlassen. Weder im Leben noch im Tod. Wer zu mir gehört, dem werde ich vergeben, selbst die schlimmsten Taten. Wer zu mir gehört, kann Freiheit erfahren. Freiheit vom Gesetz, von Scham, von Angst. Du wirst nicht mehr bewertet, nicht von einem Gott. Unser Bund ist ein bisschen ein anderer als der Bund des Mose. Aber es ist ein Bund mit demselben Gott. Und zwar ein Gott, den wir in den 10 Geboten auf ganz wunderbare Weise entdecken können. Amen.